beten. Ja, Herr, wir wollen aufschauen zu dir. Du, der das Fundament, die Grundlage bist von unserem Glauben. Und ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest, unser Verstehen öffnest und einfach, dass wir aufnehmen können, was du möchtest sagen. Es soll um dein Wort gehen. Es soll um dich gehen. So, dass dein Geist kann wirken in unseren Herzen und uns erbauen, ermahnen, ermutigen. Dir gehört alle Ehre. Amen. Der Predigttext von heute finden wir im Hebräerbrief. Ich möchte lesen aus dem Kapitel 8. Die Versen 1 bis 6. Hebräer 8, 1. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen wollen, ist, wir haben einen hohen Priester, der sich zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel gesetzt hat. Als Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes, das der Herr selbst aufgeschlagen hat, nicht etwa ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Deshalb muss auch unser hohe Priester etwas haben, was er darbringen kann. Wäre er nun auf Erden, so wäre er nicht einmal Priester. Da es hier schon Priester gibt, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Sie dienen einem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Nach der Anweisung, die Mose erhielt, als er daran ging, das Zelt zu errichten. Sieh zu, heißt es, dass du alles nach dem Urbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Jetzt aber ist ihm ein umso erhabenerer Priesterdienst übertragen worden, weil er auch ein Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Soweit der Text aus dem Hebräerbrief. Am Donnerstag haben wir Himmelfahrt gefeiert. Jesus ist erhöht. Wir lesen hier, woher, dass er erhöht ist. Wir haben einen hohen Priester, der sich zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel gesetzt hat. Jesus ist erhöht an Himmelfahrt und ist zu Rechten vom Vater im Himmel. Also die Aussage, sie ist insofern bemerkenswert, weil sie hier eigentlich die Intronisierung von Jesus zu Rechten vom Thron, zu Rechten vom Vater erwähnt. Wir haben ja schon gehört, mehrmals so, wie im Danielbuch, Kapitel 7, 13, 14, der Menschensohn in Wolken im Himmel zum Vater hingebracht, hingeführt wird. Und die Intronisierung von Jesus, die wird eigentlich, es ist noch interessant, wenn ihr schaut, wie die Himmelfahrt von Jesus beschrieben ist in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte. Es ist interessant, das mal zu vergleichen, es ist nämlich gar nicht überall erwähnt. Aber die Intronisierung als solches, die tut eigentlich nur der Markus erwähnen, in einem ganz kurzen Satz. Und da heisst es im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 19, nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, also das ist der Sendungsbefehl, wie man unter anderem dann auch im Matthäus-Evangelium, hey, mir ist gegeben alle Gewalt und so weiter. Denn lesen wir da, nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. So lesen wir das nur im Markus-Evangelium. Weder Lukas, noch Apostelgeschichte, noch Matthäus. Johannes ist die Himmelfahrt in dem Sinn gar nicht erwähnt. Das ist voraus, lesen wir etwas, wo Jesus seine Jünger darauf aufmerksam macht. Das habe ich ja, das ist dort im Kapitel 16 enthalten. Es ist wichtig für euch, dass ich hingehe zum Vater. Aber das Ereignis Himmelfahrt ist im Johannes gar nicht beschrieben. Zweimal ist Jesus den Jüngern entzogen worden. So unterschiedlich wie die zwei Ereignisse sind, so interessant ist es doch, sie zu vergleichen. Beim ersten Mal sind die Jünger zwar informiert worden. Jesus hat ihnen dreimal vorausgesagt, dass er überliefert wird und gekreuzigt wird. Dreimal hat er sie darauf hingewiesen, dass er sein Auftreten mit seiner Botschaft und mit seiner Zuwendung zum Volk nicht wird überleben. Sie haben es nicht verstanden. Sie waren trotzdem irgendwie nicht vorbereitet gewesen. Entsprechend schockiert, wo Jesus dort ist in Gethsemane gefangen genommen worden, abgeführt worden, verhört und innert kürzester Zeit, das war eine extrem kurze Zeit, ist ihm der Prozess gemacht worden und ans Kreuz gehängt. Die erste Erhöhung, die Erhöhung ans Kreuz, es heisst auf dem Hügel Golgatha, wenn man heute in Jerusalem ist, sieht man keinen Hügel Golgatha, man hat das Gefühl, das ist alles etwa gleich hoch, aber das war mal anders, es war nicht immer so, es ist ein Hügel Golgatha. Alle Hoffnung der Jünger ist zu Ende gegangen. Sie haben keine Perspektive mehr, keine Hoffnung mehr. Und sie waren resigniert gewesen. Ihr Verhalten hat das gezeigt, da ist Resignation. Was jetzt? Wie soll das weitergehen? Sie haben sich zurückgezogen in einen Raum, haben ihn abgeschlossen zu. Und dann, nach drei Tagen, kommt ihr Meister, Jesus, zurück. Zurück. Durch in die Resignation hinein, in die Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit hinein, durch verschlossene Türen steht er da und sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Was für ein Ereignis. Das geht einfach unter die Haut. Da ist er wieder und spricht ihn sein Frieden zu. Und während der nächsten 40 Jahre, Entschuldigung, während der nächsten 40 Tage ist er den Jüngern immer wieder begegnet, hat sie gelehrt und ihnen Verständnis geweckt für all das, was über ihn gesagt ist im für uns Alten Testament. Während 40 Tagen hat er alles erklärt, was ihn betrifft. Und gleichzeitig hat er sie auch wieder vorbereitet auf seine zweite Erhöhung. Bei der ersten Erhöhung hat Jesus schon vorher gesagt, so wie der Mose die Schlangen in der Wüste hat erhöht. Und wer die Schlangen angeschaut hat, dem hat der Schlangenbiss nichts können anhaben. Der ist gerettet worden vor dem Tod durch den Schlangenbiss. So muss der Menschensohn erhöht werden. Und wer an ihn glaubt, wird leben. Und jetzt kommt die zweite Erhöhung. Und das ist die Erhöhung an Himmelfahrt. Nach diesen 40 Tagen, wo Jesus immer wieder diesen Jüngern begegnet, war ja nicht pausenlos bei ihnen gewesen. Es hat mehrere Phasen gegeben, wo er sich gezeigt hat, wo er mit Einzelnen zusammen war. Wo er mit Einzelnen geredet hat. Oder mit der Jüngerschar. Einmal war der Thomas dabei gewesen, einmal hat er nicht dabei gewesen. Einmal sagt der Paulus 500 auf einmal. An verschiedenen Momenten. Und dann, nach diesen 40 Tagen, hat Jesus die Jünger auf einen Hügel geführt. Golgatha-Hügel, Himmelfahrtshügel. Das ist so eine ganz andere Situation. Der Hügel ist höher. Und die Situation ist ganz anders für die Jünger. Es ist nicht mehr die Perspektivlosigkeit zurückgeblieben, die Hoffnungslosigkeit, die Leere. Sie waren auf dem Hügel, Ölberg, und er hat das letzte Mal zu ihnen geredet und hat sie gesendet in seiner Vollmacht, nicht in ihrer Vollmacht, nicht in der Vollmacht von Petrus und von Jakobus und von Johannes und wie die alle, die elf alle heissen, denn sie waren noch elf, weil der Judas ja nicht mehr war. Nein, der Vollmacht Jesu, in seiner eigenen Vollmacht, hat er gesagt, sende ich euch, aber wartet hier in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, dass ihr die Vollmacht dann wirklich habt. Die Vollmacht Gottes, die Vollmacht Jesu, wie wir es im Johannes 16 gelesen haben. Das wäre der Pfingsten. Und wie Jesus nach der Kreuzigung als Erhöhten am Kreuz ins Grab gelegt, nach 3 Tagen auferstanden ist und wiedergekommen ist und den Jüngern erschienen ist, so wird Jesus auch nach der 2. Erhöhung, wo er sich zur Rechten vom Vater gesetzt hat, am Ende der Zeit wiederkommen. Wo die Jünger aufgeschaut haben, ihm nachgeschaut haben, wir lesen das in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9 bis 11, haben sie aufgeschaut und haben angebetet. Gebet ist angesagt. Sie haben angebetet, wo sie ihn haben gesehen, in den Himmel fahren, haben sie angebetet. Das lesen wir nicht bei der Gefangennahme. Nein, dort sind sie eingeschlafen, wo es ums Gebet gegangen wäre. Aber jetzt haben sie angebetet. Und dann siehst du 2 Engel dort und holen sie wieder auf den Boden zurück. Und sagen, hey, was schaut ihr da auf? Ihr seid jetzt da und jetzt müsst ihr auf das konzentrieren, was hier euer Auftrag ist. Der Jesus wird wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt. Er wird wiederkommen. Aber hier hat er jetzt zuerst noch einen Auftrag zu erfüllen. Also kein Himmelfahrtsblick, sondern beide Beine auf dem Boden von dieser Welt, von dieser Realität. Die Erhöhung in der Himmelfahrt hat ganz, ganz einen anderen Charakter. Da steckt nachher die Kraft und Vollmacht dahinter, die die Jünger überkommen, für ihren Dienst zu tun, die Sendung, die Jesus ihnen gegeben hat, zu erfüllen. Jetzt lesen wir hier im Hebräerbrief also, Jesus ist zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Da hat er sich gesetzt. Wer gehört auf den Thron? Wie sagt man dieser Person, die auf dem Thron sitzt? Normalerweise ist das der König. Wir haben einen König auf dem Thron. Aber jetzt, wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, hier ist eigentlich nicht unbedingt der Thronsaal Gottes, sondern eine Art ändertes Zelt, der Tempel, die Stiftshütte. Das ist noch interessant. Und wie wird jetzt die Person benannt auf dem Thron? Es heisst doch hier, als Diener des Heiligtums, des wahren Zeltes, das der Herr selbst aufgeschlagen hat. Nicht etwa ein Mensch, was haben wir dort? Ein hoher Priester. Also, mit dem Thron verbinden wir eigentlich den König. Aber mit dem Zelt Und im weiteren Text hier sehen wir, dass das das Urbild ist, wo Jesus sich da bewegt. Das Urbild, wo der Mose gesehen hat und nachdem hat er das Zelt, die Stiftshütte in der Wüste hat selber bauen. Das Zelt, der Tempel, verbinden wir mit dem Priester, noch mehr mit dem Hohepriester. Denn es ist der Hohepriester, der einmal im Jahr hat dort rein dürfen. Jetzt haben wir also hier auf dem Thron der königliche Hohepriester. In Jesus Christus haben wir also Jesus Christus hat eine Doppelfunktion. Er ist König und er ist König in Ewigkeit. Er wird herrschen. Wenn wir in Daniel, den ich vorhin erwähnt habe, lesen, da heisst es, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Also hier wird der Menschensohn, der auf dem Thron zu Rechten vom Vater sitzt, ganz klar als der König bezeichnet, der König auf dem Thron Gottes, der zusammen mit dem Vater, mit Gott, die Herrschaft, die Regentschaft übernommen hat. Er ist der wahre König und er wird auch bleiben. Sein Reich wird in Ewigkeit nicht mehr ersetzt. Wir haben viele Herrscher in dieser Welt und viele fühlen sich die Grössten. Aber es sind alles vergängliche Herrschaften. So wie alle vergänglich waren, zur Zeit von Israel, ist die ganze, der Reich, der dort war, das Assyrische, das Babylonische, all die Reiche, sie sind vergangen, ihre Könige sind, ja, man kennt sie noch von der Geschichte her. Das war es dann auch. Aber Jesus, sein Reich, ist ewig. Und wenn er für uns jetzt hier nicht mehr sichtbar ist, weil er erhöht ist zur Rechten vom Vater, heisst das noch lange nicht, dass er vorbei ist. Denn er wird wiederkommen. Und seine Herrschaft wird eine ewige Herrschaft sein. In der Offenbarung lesen wir ganz viel über die Situation. Und dann lesen wir auch, siehe, Kapitel 1, Vers 7 Offenbarung, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch alle, die ihn durchbohrt haben und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Jesus wird kommen. Aber jetzt ist er zur Rechten vom Vater. Und er ist dort nicht nur als König, und das ist eben für uns auch gerade so wichtig. Er ist für uns als Hohepriester. Was macht der Hohepriester? Er tritt ein fürs Volk. Der alttestamentliche Hohepriester von der Stiftshütte ist einmal im Jahr am Yom Kippur, das ist irgendwie im Oktober, ins Allerheiligste hinger und er hat Blut müssen mitbringen. Blut von einem Opfertier. Und hat die Bundeslade besprengt. Und so lesen wir hier, jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Deshalb muss auch unser hohe Priester etwas haben, was er darbringen kann. Was bringt er dar? Er bringt Blut dar. Was bringt er für Blut dar? Sein eigenes. Jesus hat nicht auf ein Tieropfer zurückgegriffen, hat er nicht können, es hat auch nichts genützt. Sondern er ist selber der, der sich geopfert hat. Er sitzt also zur Rechten vom Thron von der Majestät als König. Er ist beim Vater. Und als Vater und Sohn herrscht es gemeinsam auf dem Thron. Und trotzdem gibt es einen Unterschied eben in dem, dass wir in Jesus nicht nur der König, sondern auch der hohe Priester haben, der für uns eintritt. Der sich selber als Opfer dargebracht hat, im Hebräerbrief lesen wir, dass er nicht ein Heiligtum, sondern die Himmel durchschritten hat. So viel gewaltiger ist sein Dienst. Der Text lehnt sich an das Bild von der Stiftshütte. Das haben wir ja hier gelesen. Wäre er nun auf Erden, wäre er nicht einmal Priester. Jesus hat nicht im Tempel rein dürfen. Er hat im Vorhof, dort hat er predigt, dort hat er seine Botschaft weitergegeben. Aber im Tempel rein hat Jesus nicht dürfen. Das ist noch speziell, oder? Er ist ja der, der anbetet wird im Tempel. Für die Juden in dem Sinn unbewusst, sie haben ihren Gott anbetet, aber dass Jesus Gott ist, haben sie ja nicht begriffen, aber er, Gottes Sohn, darf nicht in sein eigenes Haus. Schon mal speziell. Aber das ist vom Gesetz her einfach nicht machbar gewesen und das Gesetz ist ja auch von Gott gekommen. Also wäre er nun auf Erden, wäre er nicht einmal Priester, da es hier schon Priester gibt, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Sie dienen einem Abbild, und jetzt ist es noch interessant, der Ausdruck, der dann da steht, und Schatten der himmlischen Dinge. Also der Schatten... Wenn wir den Schatten sehen von uns, wenn ich jetzt hier laufe, sehe ich den Schatten, oder? Aber der Schatten, der ist dunkel. Der tut in dem Sinn nicht das Licht widerspiegeln, sondern der tut es eigentlich verdunkeln, was hier im Licht ist. Wenn ich hier im Licht bin, dann sieht man mich, mein Angesicht, man sieht die Farben. Ob es jetzt schon ein bisschen bläulicher ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber man sieht die Farben. Aber hinten dran sieht man nur den Schatten, das Dunkle. Und so ist eigentlich die ganze Stiftshütte und das irdische Priestertum wie ein Schatten von der eigentlichen Herrlichkeit Gottes. Und noch die ist, noch der Schatten ist herrlich. Es ist nicht einfach nichts, es ist nicht minderwertig, denn es ist ja von Gott eingesetzt. Aber im Vergleich zum wahren Heiligtum im Himmel, ist das Irdische wie ein Schatten. Und Jesus dient nicht am Schatten, sondern im wahren Heiligtum. Vor dem lebendigen Gott, sitzend zur Rechten vom Vater und tritt für uns ein. Im Vers 6 lesen wir entsprechend: Jetzt aber ist ihm ein umso erhabener Priesterdienst übertragen worden, weil er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Wir haben schon im Jeremia-Text, den ich ganz am Anfang gelesen habe, eben von dem neuen Bund gelesen. Der alte Bund ist der Sinai-Bund. Eben sozusagen der Schatten vom eigentlichen Bund, der erst in Jesus eingesetzt worden ist. Der Hebräerbrief tut das Ganze ziemlich intensiv ausarbeiten, vergleicht den alten Bund mit dem neuen Bund. Auch Phase vom Abraham, der Melchisedek, du bist ein Priester nach der Weise. Melchisedek heisst dann zu Jesus, das ist aus dem Psalm 102, glaube ich. Also, wo schon vorgängig angedenkt ist, dass der Sinai-Bund nicht das Letzte wird sein, sondern dass etwas Besseres muss kommen. Und das finden wir ja auch im Jeremia. Und das ist auch, entspricht auch der Verheißung, die eigentlich schon der Abraham hat bekommen. Beim Passa hat jetzt Jesus den neuen Bund eingesetzt. Mit seinen Jüngern, mit denen, die ihm nachfolgen. Er hat in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, auch für die gebetet, die durch die Jünger zum Glauben kommen, für die weiteren Generationen. In dem sind sie mir eingeschlossen, in dem neuen Bund, den Jesus hier eingesetzt hat. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, nehmen wir Anteil an diesem Ereignis, an diesem Bundesschluss, den Jesus geschlossen hat mit seinen Jüngern. Wenn wir Abendmahl nehmen, dann ist das ein Mitgehen, ein Mit-Hineingenommen werden in diesen Bund. Der neue Bund ist anders als der Sinai-Bund. Dort im Sinai ist der Bund geschlossen worden mit Israel. Das Volk Israel, das 12-Stämme-Volk. Israel, sehe ich eigentlich ein bisschen so, hätte selten das Priestervolk für die Welt sein. Aber im Zusammenhang mit dem Bund sind die anderen Völker nicht eingeschlossen gewesen. Grundsätzlich. Das war ein Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Aber Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben, dass alle Völker durch ihn sollen gesegnet werden. Durch ihn in einen Bund eingeschlossen werden, in einen Heilsbund. Und Jesus hat letztendlich den neuen Bund eingesetzt. In seinem Blut. Nicht das Blut von dir, hat die menschliche Verlorenheit, Schuld und Sünde können tilgen und beseitigen. Sondern, und das ist noch interessant, vielleicht von dem Gedanken her, allein der Schöpfer selber, der uns geschaffen hat, war in der Lage, die Schuld zu tilgen. Und so hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Allein der, der uns selber ins Leben gerufen hat, hat sein Leben müssen lassen, damit wir schuldfrei können werden, sündenfrei, erlöst, können vor die Gegenwart Gottes treten. Unsere Schuld können wir nicht selber... Ja, es gibt eine Möglichkeit, ich kann meine Schuld selber tragen. Wenn ich nicht will, dass Jesus das für mich macht, ich kann sie selber tragen. Die Folge ist die, wo Gott Abraham gesagt hat, du wirst des Todes sterben. Und ich denke, das Sterben, das hat nicht einfach mit dem physischen Tod allein zu tun. Jesus selber sagt, fürchtet nicht die, die euer Leib töten können. Sondern fürchtet den, der eure Seele, nachdem der Leib tot ist, ins höllische Feuer kann werfen. Der Mensch, der seine Schuld vor Gott selber will tragen und sich selber will rechtfertigen, ja, der wird ein Problem haben. Jesus sagt, von dem Ort, wo die Leute herkommen, wo die Vergebung in Jesus Christus nicht annehmen will, er sagt, von dem Ort, dort wird ständiges Heulen und Zittern oder Zähneknirschen sein. Also, wer seine Schuld selber vor Gott will rechtfertigen, will tragen, der muss auch der Zorn, die Strafe Gottes selber auf sich nehmen. Das ist das Resultat. Aber wir brauchen Vergebung, wir brauchen Erneuerung, wir brauchen Reinigung. So wie das eben im Alten Testament durch die Opfer, die Tieropfer, angedeutet worden ist, in einem Schattenbild. Brauchen wir die Vergebung durch das Blut von Jesus. Und das ist die erste Erhöhung. In der ersten Erhöhung hat Jesus die Strafe für mich und für dich und für uns alle getragen. Sein Blut ist geflossen. Jesus erhöht am Kreuz. Als Opferlamm, wie es der Johannes der Täufer gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und so finden wir ihn auch in der Offenbarung, Kapitel 4 oder 5, als Lamm wie geschlachtet vor dem Thron, wo die 7 Siegelrollen entgegennimmt. Er hat gezahlt. Er ist aber auch auferstanden und in der neuen, der zweiten Erhöhung sitzend zur Rechten vom Vater. Der Zorn Gottes ist über seinen eigenen Sohn ausgegossen. Nicht, weil er schuldig war, sondern weil er all unsere Schuld auf sich genommen hat. Und das hat Jesus im Abendmahl bezeugt, indem er gesagt hat, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, nach Matthäus 26. Das Blut Jesu ist das Blut vom ewigen Leben. Für uns. Ganz, ganz entscheidend, dass wir da mit hineingehen in den Bund, wie wir es im Abendmahl aufzeigen. Als Abendmahl ist es ist letztendlich ein Zeichen von dem, was in Jesus geschehen ist. Das Blut ist von Jesus ist das Blut vom ewigen Leben. Wer an Jesus glaubt, wird an dieser Erlösung und Vergebung teilhaben. Zu einer befreundeten Frau, der Martha, das ist die Schwester von Lazarus, die er vom Tod auferweckt hat, hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wie um zu bezeugen und das Bild, hat er kurze Zeit darauf oben zu diesen Leuten gesagt, er tut den Stein weg von dem Grab, vom Lazarus. Er war 4 Tage dort, der Verwesungsgeruch ist ihm entgegengekommen. Furchtbar! Verwesungsgeruch ist etwas vom Schlimmsten, was man schmecken kann. 4 Tage war er schon dort drin. Nachdem Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Kurze Zeit später, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder so, auf jeden Fall geht der Stein von der Höhle, von der Grabeshöhle weg und Jesus ruft in das Grab und das heisst nicht, er sagte, er sprach, sondern er rief, Lazarus, komm heraus! Wisst ihr, der hat es so gerufen, dass es die Leute hören. Und der Lazarus ist rausgekommen. Und weil das Wahrheit ist, haben wir eine Hoffnung. Weil das Wahrheit ist, haben wir Zuversicht. Und weil das Wahrheit ist, können wir daran glauben und unser Leben darauf bauen. Das ist unser Fundament. Zum Schluss möchte ich einen Text lesen, gerade auch nachfolgend in dem Kapitel 10 vom Hebräerbrief. Das ist gerade der Abschluss. Wo wir ermahnt werden aufgrund von dem, klare Sache zu machen. Wir haben also die Zuversicht, Brüder. Hebräer 10, 19. Wir haben also die Zuversicht, Brüder oder Geschwister, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen, lebendigen Weg erschlossen durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch oder seinen Leib, da wir einen Hohepriester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist. Lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten, das Herz durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Ich möchte beten. Auf dich, Jesus, hoffen wir, glauben wir. Auf deine Auferstehung hin haben wir Gewissheit vom ewigen Leben. Und auf die Gewissheit, dass du zur Rechten vom Vater als König und hohe Priester bist, dürfen wir glauben und hoffen und Zuversicht haben. Ja, Herr, schenk du Gnade, dass wir unser Leben ganz und immer wieder neu auf dich ausrichten. Dass uns dein Geist kann leiten und führen in dieser Zeit, die wir hier verbringen. Möchtest du uns Kraft geben?